Einen wunderschönen guten Abend. Wir sind live hier dabei mit dem LSX-Webinar. Webinar des Monats heißt das Format und ja, vielleicht nicht jeden Monat sind wir mit aktuellen Themen da, aber dann doch ganz grob zusammengefasst, immer dann punktuell, wenn was passiert. Und tatsächlich, das erste Halbjahr ist vorbei an der Börse. Wir haben den 1. Juli und deswegen ist es Zeit, gerade nach dieser negativen Bilanz, der DAX hat 19% verloren, der Nasdaq 30, mal zu schauen, welche Aktien denn jetzt in dieser Zeit gerade kaufenswert sind. Und dafür haben wir wieder den Frank Helmes hier als Gast. Ich zeige es ganz kurz als Präsentationsteaser, würde noch ein Intro laufen lassen und den Disclaimer vortragen und dann sind wir schon mitten im Geschehen. Da bin ich wieder zu sehen und das Intro wird natürlich hier auch nochmal live übertragen auf YouTube. Es wird eine Aufzeichnung geben, also wenn Sie selber es nicht komplett schaffen, die Veranstaltung zu sehen, dann keine Sorge, das kriegen wir auf alle Fälle danach auch noch einmal gezeigt. Den Risikodisclaimer muss ich natürlich auch nochmal mit hier vortragen, denn all das, was wir sagen, ist nur unsere persönliche Meinung, keine Anlageberatung, keine Handelsempfehlung. Und das lässt uns jetzt direkt einmal hineinschauen zu dem lieben Frank, der wartet schon in der Leitung. Und ich sage schon mal, willkommen, Frank.
Ja, vielen Dank, Andreas. Ich klicke dann mal auf die Übertragung für meinen Bildschirm. Kann man was sehen?
Alles super, alles sehenswert, noch in
Wunderbar.
groß, in Präsentationsmodus und los geht's. Ich freue mich.
Gut. Also, was werde ich heute mit Ihnen hier machen? Ich gehe zuerst noch mal ganz kurz drauf ein, warum es Motivation sein sollte, das eine oder andere Minütchen mehr pro Tag in der Woche zu investieren, der Zinseszins. Dann gehe ich auf das wichtigste Merkmal einer Aktie ein, Erläuterung zu Burggraben. Ich werde eine Systematik vorstellen, das heißt den Fundamental Analyse-Score, wie Sie ja die besten Aktien identifizieren können. Dann auf das Thema, was Value Investing ist und warum man das machen sollte. In dem Zusammenhang auch ein Hinweis auf meinen Börsendienst. Der Value Investing behandelt sowieso mein Ausbildungsprogramm, das ich über die World of Trading anbiete. Und dann Kommentar zum Markt, meine aktuelle Strategie. Und am Ende dann zeige ich Ihnen die Value-Datenbank, also welche Aktien derzeit günstig und kaufenswert sind. Davon kriegen Sie dann auch ein kostenloses Probeexemplar. Der Link wird hier vom Andreas Bernstein in den Chat reingestellt. Ganz zum Schluss beantworte ich dann wie immer Fragen. Sie können die ja während des Vortrags schon in den Chat reinschreiben. Ja, ganz kurz zu meiner Person. Seit 2002 an der Börse, im Zuge dieser Zeit durch die Börse Millionär geworden. Ich mache dieses Webinar hier beim Traders Magazin ja regelmäßig. Habe auch schon ja für Onvista und von Goldman Sachs gesponsertes Webinar gemacht und ja bin Gründer von der Facebook Community Aktienclub Facebook. So, wir kommen wie angekündigt als erstes einmal zur Erinnerung oder falls es Ihnen noch nicht bekannt ist, der Zinseszinseffekt. Wenn Sie Geld anlegen, dann steigt das nicht linear an, sondern exponentiell. Das sehen Sie besonders stark in dem rechten Diagramm. Also es steigt nicht wie an einer Linie, einer geraden Linie an, sondern exponentiell, das heißt gebogen. Und Sie sehen hier links mal, was passiert, wenn Sie 50.000 Euro anlegen und eine Rendite von 10% erzielen. Und rechts dasselbe Szenario mit dem Unterschied 13% Rendite. Und nur 3% pro Jahr erzielen da schon einen gigantischen Effekt. Das heißt, nach 20 Jahren haben Sie links 336.000 Euro und rechts 576.000. Ja. Also eine sensationelle Mehrperformance. Nach 30 Jahren ist es noch deutlicher, 870.000 im Vergleich zu 1,9 Millionen. Deswegen lohnt es sich, auch mal ein bisschen mehr zu tun, als ja nur oberflächlich irgendwie rumzukratzen und ein bisschen mehr Gas an der Börse zu geben, wenn Sie reich werden möchten. Wichtigstes Merkmal einer Aktie aus meiner Sicht und auch vieler anderer Investoren ist der sogenannte Burggraben. Warren Buffett hat diesen Begriff erfunden. Es sind seine Lieblingsinvestments. Großer Burggraben bei einer Burg ist natürlich die Funktion, dass er vor Angreifern schützen soll. Bei einem Unternehmen ist übertragen darauf die Funktion dieselbe, also Schutz vor Angreifern, beziehungsweise im Wirtschaftsleben nennt man es ja in der Regel Wettbewerber oder Mitbewerber, also andere Unternehmen, die in derselben Branche tätig sind, die dieselben Produkte beispielsweise anbieten oder Dienstleistungen. Wie kann so ein Burggraben bei einem Unternehmen aussehen? Also das Idealste, was man natürlich vorfinden kann als Aktionär, als Investor, dass man ein Unternehmen hat, das ein weltweites Monopol hat. Wenn ein Unternehmen ein Monopol hat, dann kann es quasi Preise diktieren. In der Realität hat man das natürlich ja selten. Was sich aber oftmals findet, sind Oligopole, also dass mehrere Unternehmen zusammen ein Monopol haben auf dem Weltmarkt, beziehungsweise fast ein Monopol, also beispielsweise über 90% Marktanteil oder Unternehmen, die ein Quasi-Monopol haben, also eine sehr große Marktstellung, also einen großen Marktanteil. Dann als nächstes sogenannte Netzwerkeffekte, beispielsweise im Bereich Social Media, dass wenn eine Plattform schon relativ viele Nutzer hat, dann ist es immer schwierig für neue Unternehmen das anzugreifen, weil es letztendlich so ist, wenn man auf eine Plattform gehen möchte, geht man natürlich dahin, wo die meisten anderen User sind, beziehungsweise die meisten anderen Freunde oder ja, Promis, Politiker und so weiter, denen man folgen kann. Und ja, im Vergleich dazu würde man eher nicht zu einer Plattform gehen, wo bislang nur wenig Freunde und Promis sind, denen man folgen möchte. Und letztendlich ist es dann immer so, dass bei einer Neugründung eines Unternehmens am Anfang natürlich da noch keine User sind und das dann erstmal schwer ist, dass ja User gefunden werden, die sich da anmelden. Ja, dann eine starke Vormachtstellung, Bekanntheitsgrad. Das ist das, was ich auch schon ja bei Quasi-Monopol erwähnt habe. Kann man beispielsweise Amazon nehmen. Ich sehe es so ein bisschen bei mir, dass ich fast alles über Amazon kaufe, einfach weil ich weiß, dass da auch andere Händler sind, ich eine große Auswahl habe und ich dann bei nicht preisintensiven Produkten einfach dort kaufe, was ich da habe. Also es ist mal was anderes, was weiß ich, wenn man mal keine Ahnung, einen größeren Fernseher kauft oder also alles, was höherpreisig ist, da guckt man dann vielleicht mal auch woanders. Und deswegen starke Vormachtstellung, Bekanntheitsgrad, immer ein Vorteil für ein Unternehmen natürlich. Dann Skaleneffekte bei größeren Unternehmen. Ein Produkt besteht ja aus Rohstoffen und Zulieferteilen. Also ein Auto beispielsweise besteht aus ganz vielen Teilen von Zulieferern, also die der PKW-Hersteller nicht selber baut, sondern sich einfach zuliefern lässt. Und je mehr ja, Teile bei einem Zulieferer, also je mehr Stück pro Jahr geordert werden, desto einen geringeren Einkaufspreis kann da der PKW-Hersteller erzielen. Und das geht natürlich auch für andere Branchen. Und dann hat natürlich ein Unternehmen, das groß ist, also relativ viel Stückzahlen verkauft, also in dem Beispiel PKW, viele Autos, dann ein Preisvorteil. Ich muss mal eben ganz kurz meinen Ton mal wegschalten. Ich muss einmal kurz husten, Entschuldigung. So, da bin ich wieder. Ja, dann starke Marken. Die Menschen kaufen beispielsweise ja im Bereich Sport, Kleidung oder auch Streetwear solche Marken wie Nike oder Adidas meistens öfters und mehr als irgendwelche No-Name-Marken. Starke Marken gibt es noch in vielen ganzen anderen Bereichen, auch vor allen Dingen Luxus, wenn man so LVMH, größtes Luxusunternehmen mal anguckt, viele Luxusmarken, die ganz stark etabliert sind und die sehr begehrt sind. Ja. Dann bei Produktwechsel, hohe Wechselkosten für Kunden ist, wenn ich da mal ein Beispiel wähle, wenn Sie einen Schokoriegel kaufen und das nächste Mal einen anderen von einer anderen Marke, haben Sie an sich keine Wechselkosten. Sie müssen einfach nur den Preis von dem neuen Produkt bezahlen. Hohe Wechselkosten hat man dann, wenn beispielsweise eine Software in einem Unternehmen etabliert ist und ich dann auf eine andere Software wechseln möchte als Unternehmen. Und da kann es oftmals der Aufwand sehr hoch sein, weil die ganzen Datensätze bei der neuen Software hinterlegt werden müssen. Dann beispielsweise die Mitarbeiter geschult werden müssen. Also solche Sachen sind dann immer ein bisschen aufwendiger. Als Beispiel kann man da SAP nehmen oder irgendwelche andere Unternehmenssoftware, wo halt dann solche hohen Wechselkosten verursacht werden. Dann insgesamt schwierig zu erlangendes Know-how. Also das ist oftmals oder meistens halt im Bereich Technologie der Fall. Nehmen Sie, dass irgendjemand jetzt eine neue Rüstungsfirma gründen möchte und da ist halt der ja, Technologievorsprung jahrzehntelang und ja durch Startups, ich sag mal außer als im Bereich Software, eigentlich nicht mehr einholbar de facto. Also es müsste jahrelang geforscht werden, entwickelt werden. Und selbst das wären alles Milliarden, die da investiert werden müssen. Und deswegen bietet sich's halt bei solchen Sachen an, im Bereich Rüstung bleiben, da vielleicht alle Marktplayer zu kaufen, wenn die Aktien dann jeweils günstig sind. Also ich sag mal nicht alle Marktplayer, aber die bedeutendsten, so dass man da halt dann in seinem Depot dann halt ein Quasi-Monopol abgebildet hat. Und dann letztendlich ja davon profitieren kann, dass man das dann halt in seinem Depot hat. Flughäfen haben in der jeweiligen Region meistens, oder ich sag meistens, also insofern, dass kein anderer Flughafen jetzt direkt in der Nähe ist, halt eine monopolartige Stellung, sonst gegebenenfalls mit dem anderen Flughafen zusammen. Weil es letztendlich so ist, dass niemand zu einem Flughafen fahren würde, der 600 Kilometer entfernt ist. Das lohnt sich in der Regel nicht zeitlich und auch kostentechnisch. Und deswegen hat man da immer ein gutes Investment, dass man in der Region ein Monopol hat und dann immer ein guter Dreh draus wird, wenn ja, so eine Aktie günstig ist, also sehr günstig und man dadurch halt seinen Gewinn machen kann, dass man sie dann kauft, wenn sie günstig ist und dadurch halt dann die Rendite erzielt. Ähnlich bei Eisenbahn ist es auch immer so, dass wenn man ein Liniennetz hat, das dann auch dem Unternehmen gehört, das in erster Linie In USA gibt es attraktive Aktien und in Kanada. Dann hat man da auch ein Monopol gekauft, weil es wird nicht so sein, dass ein Wettbewerber neben der bestehenden Schiene eine weitere bauen wird. Last but not least, Immobilien. Ja, gewohnt wird immer. Und es wird nicht so sein, dass letztendlich ja auf einmal ganz viele Wohnungen in Deutschland beispielsweise leer werden, Immobiliennotstand. Und da gibt es dann halt die Möglichkeit, insofern solche Aktien günstig sind, über Immobilienunternehmen halt in Immobilien indirekt zu investieren, also beispielsweise eine Vonovia-Aktie. So, ich gucke mal einmal in den Chat, ob es hier schon Fragen gibt. Mir ist noch nicht der Fall. Entschuldigung, wenn ich mich ab und zu heute räusper. Also ich habe wirklich einen Frosch im Hals, muss ab und zu mal husten. Deswegen vielleicht auch ab und zu mal ganz kurz der Ton weg, weil ich dann mal auf Stumm schalte. So, wie kann man ja gegenüber diesem Burggraben-Aspekt auch noch erfassen, ob es ja, ob eine Aktie eine gute Aktie ist, ein Unternehmen ein gutes Unternehmen. Es gibt da die klassische Fundamentalanalyse, die man als Investor macht. Und die klassischen Sachen sind da, dass man guckt, wie das Umsatzwachstum ist, Gewinnwachstum, die Gewinnrenditen, Verschuldung. Und ja, also das ist die klassische Fundamentalanalyse. Und ich habe so ein kleines Punktesystem entworfen, das Sie auch in der Value-Datenbank finden. Sie sehen es hier in den Bildern, dass jeder dieser Punkte plus auch noch Performance-Aktie einen oder mehrere Punkte bekommt, wenn da halt ja ein positiver Case vorliegt. Also hier in meiner Auswertung mache ich so, das Umsatzwachstum letzte 5 Jahre besser als der Durchschnitt aller anderen Unternehmen, ergibt einen Punkt, dann Gewinnwachstum ebenso besser als die letzten 5 Jahre, gibt noch einen weiteren Punkt. Wenn die Schätzungen der Analysten bezüglich Gewinnwachstum in den nächsten 3 Jahren positiv sind für das Unternehmen, 2 Punkte. Zwei Gewinnrenditen habe ich. Hier gibt es jeweils einen Punkt, wenn die besser als der Durchschnitt aller anderen Unternehmen sind. Verschuldung sollte nicht zu groß sein, also hier auch so eine ja, Daumenregel, die man wählen kann, dass eine Verschuldung kleiner als das Vierfache vom EBIT ist. Also EBIT ist, ja, wenn ich es ganz kurz erkläre, also nicht ganz genau, aber unterm Strich sowas wie der Gewinn eines Unternehmens. Und dann Performance der Aktie. Bessere Performance als der MSCI World über die letzten 5 und 10 Jahre. Sowas zeigt halt auch auf, ob ein Unternehmen ein gutes Geschäftsmodell hat, weil das zeigt sich letztendlich im Kursverlauf der Aktie, sodass es hier halt dann auch nochmal Punkte gibt. Sie sehen das hier mal für Johnson & Johnson und Intuitive Surgical, also Intuitive Surgical, maximale Punktzahl von 10, also richtiger Knaller. Wie gesagt, diese Punktezahl finden Sie auch in der Value-Datenbank, die Sie ja heute am Ende bekommen. Und diese Bilder hier, die werden jede Woche im Aktienclub Facebook veröffentlicht. Ja, dann kommen wir zum Value Investing. Der Punkt ist ja nicht nur zu gucken, was für Aktien man kauft, sondern auch, wann man sie kauft. Und beim Value Investing werden Aktien gekauft, die preislich günstig sind und verkauft, wenn sie überteuert sind. Value Investoren profitieren davon und erzielen halt auf diese Weise eine bessere Rendite als der Markt. Ist logisch. Günstiger man was einkauft, desto höher ist letztendlich der Gewinn, den man dann erzielt. Am Markt ist es auch immer so, dass es immer wieder Situationen von übertriebener Angst, also dass Aktien günstig sind, alle Aktien oder einzelne, und Blasen gibt, also Aktien sind überteuert. Ja, wie gesagt, das kann der ganze Markt sein oder auch mal bei einzelnen Unternehmen, zum Beispiel in einem normalen Markt, wenn jetzt die Quartalszahlen mal 3 Monate nicht gepasst haben, sieht man oft, dass dann Unternehmen über Gebühr abgestraft werden, obwohl das nur eine Perspektive oder ein Zeitraum von 3 Monaten war, dieser Quartalsbericht, und die Aussichten sonst eigentlich stimmen, ja. Ein schönes Beispiel für Blasen ist der DAX-Kurssturz im Jahr 2000 bis 2003, der sogenannte neue Markt, beziehungsweise das Ende von dem neuen Markt. Da hatte man einen Kurssturz vom Hoch bis zum Tief von sagenhaften 69%. Und ja, das war eigentlich vorprogrammiert, dass es so kommen musste. Das KGV im Jahr 2000 war bei über 30. Der historische Durchschnitt am deutschen Markt zum damaligen Zeitpunkt war bei 15. Also 100% überteuert, und Value Investing hat da diese Blase angezeigt. Warum werden sich Blasen immer wiederholen? Du kannst dich ja fragen, vielleicht lernt der Mensch ja was aus der Geschichte. Warren Buffett hat so schön gesagt, wenn man eins aus der Geschichte lernt, dass der Mensch aus der Geschichte nichts lernt, ist es nicht nur dieser Punkt, sondern was man halt regelmäßig antrifft, dass Menschen wirklich ohne jegliche Ahnung Aktien kaufen, die wirklich die einfachsten Grundbegriffe nicht kennen. Costolani hat so schön gesagt, nirgendwo gibt es so viele dumme Menschen auf einem Quadratmeter wie an der Börse. Ja, leider ist es wirklich so. Dann die Gier des Menschen treibt Preise hoch, dass, ja, also Leute sehen, oh, da lässt sich gutes Geld verdienen, jetzt will ich auch Aktien kaufen. Und dann zu Mondpreisen noch weiter Aktien gekauft werden und dass die Preise dann weiter hochtreibt. Dann gibt es auch noch andere Strategien natürlich, außer Value Investing, Trend Investing oder Trendfolge ist auch eine beliebte Handelsstrategie, und die achtet halt nicht auf den Fernwert einer Aktie, sondern da ist man dann halt so lange investiert, wie es mit einer Aktie hochgeht. Und ja, da wird dann halt nicht auf den Fernwert geachtet, und dann kann es halt sein, dass ja, Aktien auf irre Bewertungen getrieben werden. Und was man dann aber auch regelmäßig sieht, dass ja, Aktien mit einem hohen KGV, das wirklich irre hoch ist, dass die dann auch umso mehr abstürzen, weil letztendlich ja viele Marktteilnehmer das sehen, okay, die ist hoch bewertet, und dann halt dann aussteigen, wenn ja die Stimmung dann für diese Aktie dann an der Börse dreht. Wie kann man jetzt berechnen, ob eine Aktie günstig ist oder überteuert? Dazu gibt es das Discounted Cashflow-Verfahren. Das ist das klassische Verfahren beim Value Investing, wo man halt letztendlich den fairen Wert einer Aktie berechnet. Und dann kann man den Wert mit dem aktuellen Kurs vergleichen und sieht, ja, ist unterm oder der aktuelle Kurs ist unter dem fairen Wert, und dann bedeutet das, dass die Aktie halt günstig ist, dann kauft man sie. Und wichtigste Berechnungsgrundlage ist bei diesem Discounted Cashflow-Verfahren das geschätzte Wachstum des Unternehmens in der Zukunft. Das ist die große Herausforderung beim Value Investing. Ich habe sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht, dass ich da den Durchschnitt aller Analystenschätzungen nehme. Also Sie sehen ja, also auf vielen Webseiten wird das ja veröffentlicht, die Schätzungen der Analysten, also immer der Durchschnitt zu dem Gewinn für die nächsten Jahre. Und das ist in der Regel eine bessere Methode, als wenn man jetzt eine eigene Schätzung macht, weil es ist letztendlich der Durchschnitt von vielen Analysten, die spezialisiert sind auf eine jeweilige Branche oder Aktie. Es ist durch aufgrund dieser vielen Analysten halt dann der Durchschnittswert. Also habe ich da dann auch noch eine Sicherheit. Und das nehme ich dann halt, dieses geschätzte Wachstum, und berechne damit dann letztendlich den fairen Preis einer Aktie. Und das findet sich dann letztendlich in der Value-Datenbank wieder, die wir dann gleich sehen werden. In meinem Börsendienst wird diese Value-Datenbank jeden Tag verschickt. Zusätzlich kriegen Sie da Benachrichtigungen über Trades von mir, also alle meine Trades und Übersicht in meiner Depots. Das Programm Depot hat seit Start in 2014 172% Performance gemacht, DAX im Vergleich dazu 24%, nach Steuern beides, weil es letztendlich ja ein Realgelddepot ist. Und ja, also ich, zum einen mache ich diese Performance halt, die bessere Performance, weil ich halt gute Unternehmen auswähle und dann halt auch in Krisen ja immer auf Sicherheit setze. Ja, also es war im Corona-Crash so, das ist auch jetzt wieder so, also zu Kriegsbeginn war ich da komplett ausgestiegen, habe jetzt teilweise schon wieder ein bisschen vorsichtig nachgekauft und konnte so halt zu günstigeren Kursen ja nachkaufen und habe ja diesen großen Rutsch nicht mit dem ganzen Depot mitgemacht. Also wie gesagt, vollkommen ausgestiegen und danach teilweise schon wieder eingestiegen. Dann das Indikator-Depot, da mache ich auch Trendfolge, hatte ich ja berichtet, und einen Sentiment-Indikator. Da habe ich Performances über die letzten 20 Jahre zwischen 28 und 40% durchschnittlich gesehen pro Jahr. Das funktioniert auch deswegen, weil ich da mit Hebeln arbeite. Sie können den Dienst kostenlos testen auf meiner Internetseite hermes-finance.de. In meinem Ausbildungsprogramm, das ich bei der World of Trading anbiete, lege ich alle meine Strategien offen, auch die Indikatoren, wie die funktionieren, wie das ganze Discounted Cashflow-Verfahren funktioniert und vieles mehr. Und wenn Sie da Interesse haben, dann einfach auf world-off-trading.de gehen und dann im Menüprogramm Depot auswählen. Das ist das Ausbildungsprogramm dazu. Aber wie gesagt, es dreht sich da nicht nur um das Programm Depot, sondern alles zeige ich, alles, was ich weiß. So, dann kommen wir mal zum Markt und meine aktuelle Strategie. Also wir haben derzeit wirklich sehr, sehr viele Belastungsfaktoren. Sie kennen die ja selber derzeit. Ich werde sie mal nochmal aufzählen. Wir haben eine hohe Inflation. Diese Inflation führt dazu, dass ja auch viele Verbraucher vorsichtig geworden sind, dann auch tatsächlich am Ende des Monats nicht mehr so viel Geld von ihrem Gehalt übrig haben, einfach weil sie mehr an Energiekosten zahlen müssen, mehr an Lebensmittelpreisen da mehr zahlen müssen. Und das bedeutet natürlich, dass sie dann an anderer Stelle weniger ausgeben können. Ja, das ist natürlich dann letztendlich schlecht für eine Wirtschaft. So, dann könnten wir im Herbst und im Winter eine mögliche stärkere Corona-Welle erleben. Aufgrund der Impfstoffe haben wir natürlich einen Schutz, aber Sie kennen das wahrscheinlich aus Ihrem Umfeld auch. Ich kenne so massig viele Leute, die auch trotz dreifacher Impfung trotzdem krank wurden und dann nicht arbeiten können. So viele Arbeitsausfälle führen natürlich dazu, dass ja Lieferketten unterbrochen werden können und nicht so produziert wird, wie es denn gewollt wird. Ganz stark sehen wir das in China, und da kommen ja auch ganz viele Ursachen der Lieferkettenprobleme letztendlich her. Die Zero-Covid-Strategie von China, das ist brutal. Also wirtschaftlich gesehen, ja. Den Menschen tut man da im Übrigen auch keinen Gefallen mit, wie man sieht. Und also wenn da China weiter an dieser Strategie weiter festhält, dann das sorgt jetzt schon für immense Probleme in China, und das im Herbst und Winter, das wird dann noch viel stärker. Ein weiterer Belastungsfaktor: die Fed wird, also die amerikanische Notenbank, wird die Zinsen sehr wahrscheinlich noch weiter erhöhen, weil auch in den USA eine hohe Inflation vorhanden ist. Und die Fed hat schon gesagt, dass sie keine Rücksicht auf irgendetwas nehmen wird. Und damit ist letztendlich gemeint die Wirtschaft und der Aktienmarkt in den USA. Weil steigende Zinsen natürlich immer Gift für die Wirtschaft sind, weil Unternehmen dann mehr Geld für Kredite ausgeben müssen, unter anderem. Und steigende Zinsen ist denen auch, denke ich, bekannt, ist auch schlecht für den Aktienmarkt. Die EZB wird auch die Inflationsbekämpfung noch stärker aufnehmen müssen. Ein weiterer Belastungsfaktor. Dann stärkste Unsicherheit zurzeit, insbesondere für Deutschland, ist, dass Putin den Gashahn weiter beziehungsweise ganz zudrehen könnte. Und das wäre ein wirklich sehr starker Schlag für die deutsche Wirtschaft, weil Gas in vielen Produktionszweigen nicht nur als Energie an sich, also dass Hochöfen betrieben werden können, beispielsweise wird Gas nicht nur gebraucht, sondern auch in der Produktion selber, ja, also nicht als Energielieferant, sondern das Gas in der Produktion selber gebraucht wird. Also BASF hat schon gesagt, also wenn es einen Lieferstopp bei Gas geben würde, dann können die Ludwigshafen komplett den Standort, also das ist der größte Standort von BASF, können sie erstmal dicht machen. Komplett. Ja. Deswegen, die Risiken sind derzeit sehr viel höher als die Chancen, die wir haben. Und ich mache es so, dass ich derzeit nur nicht zyklische Aktien kaufe. Also Aktien, also nicht zyklisch bedeutet Unternehmen, die nicht stark oder gar nicht von der Konjunktur abhängig sind. Nahrungshersteller beispielsweise, Pharmaindustrie, also gegessen wird immer, Medikamente werden auch immer gebraucht. Und da ist es so, in zurückliegenden Krisen, dass Gewinne da zum Teil gar nicht oder nur wenig eingebrochen sind. Ja. Und es ist im Übrigen da dann halt auch einfacher, die Gewinne fürs nächste Jahr und die kommenden Jahre abzuschätzen, um daraus dann halt diese Berechnung Discounted Cashflow zu machen. Ich sagte ja, dass ich dazu die Abschätzung nehme vom Analystenkonsens. Und wenn jetzt beispielsweise noch eine stärkere Eskalation erfolgen sollte bezüglich Gas, also dass von Putin das ganz zugedreht wird, dann sind die Schätzungen natürlich von den Gewinnen jetzt zumindest fürs nächste Jahr und dann, wie es dann auch dann sukzessive weitergeht in den nächsten Jahren, nicht mehr valide. Also dann kann es zu einem viel stärkeren Wirtschaftseinbruch kommen. Und deswegen, auch aus diesem Grund, ist es dann in der derzeitigen unsicheren Situation dann eher angeraten, dann auf nicht zyklische Aktien zu setzen. Wenn das nicht eskalieren sollte, und ich sag mal, wenn die Wirtschaft jetzt nicht eine starke Rezession reinrutschen sollte, dann könnte man natürlich auch auf zyklische Aktien jetzt setzen, aber die Gefahr ist halt einfach groß. Ja. Ich habe derzeit, weil ich da vorsichtig bin, jetzt gemessen am Gesamtvermögen, habe ich ein Investmentgrad in Aktien von 11%, ja. Sehr, sehr vorsichtig. So, dann kommen wir zum kostenlosen Probeexemplar der Datenbank. Ich weiß nicht, ob der Andreas sie jetzt schon reingesetzt hat, aber ich gehe sie jetzt schon mal mit Ihnen durch. Und Sie können sie dann auch, ja, wie gesagt, am Anfang dann downloaden und sich die Details auch noch später dann angucken. Hoppla, jetzt bin ich ein zu weit. Ich wollte hier gerade rausgehen. Oder beziehungsweise ich gucke jetzt erstmal, vielleicht beantworte ich die Fragen jetzt schon mal.
Ja, ein paar habe ich schon beantwortet, wie gesagt, lieber Frank. Vielleicht können wir auf zum Beispiel Einzelwerte wie nach Rheinmetall eingehen. Das war am Anfang gleich gefragt.
Rheinmetall habe ich nicht in meiner Datenbank. Dazu kann ich nichts sagen bezüglich der Bewertung. Ich habe mal überlegt, sie jetzt mal reinzunehmen, weil jetzt ist sie halt wieder sehr attraktiv aufgrund der großen Nachfrage nach den unter anderem Panzern. In der Vergangenheit hatte ich sie nicht drin, hatte sie auch nicht so eine gute Performance, was mir nicht so ganz gut gefallen hat, ist ja auch im Automotive-Sektor stark unterwegs sind und nicht so rein Rüstung. Deswegen mal das der Kommentar zur Rheinmetall, aber ich habe ein paar andere Rüstungsaktien in der Datenbank drin. Bevor ich jetzt dazu komme, gibt es sonst noch Fragen? Dann beantworten wir die an dieser Stelle erstmal.
Ja, noch eine allgemeine war hier und zwar mit der, wie realistisch das ist. Man hat ja jetzt gerade die Minuszeichen der Börse vor Augen, dass man tatsächlich im Durchschnitt 10-13% mit dem Zinseszinseffekt erwirtschaftet. Also wenn er zum Beispiel diese 100.000 Euro investiert seit ein paar Jahren, dann hat er das nicht geschafft, sagt der Josef. So viel kann ich verraten.
Ja, also es ist schon sehr realistisch, der amerikanische Markt hat im Durchschnitt 10% gemacht über die letzten Jahrzehnte, ich glaube seit dem Zweiten Weltkrieg oder so, inklusive Dividenden. Also von daher ist so im langen Durchschnitt ist 10% schon sehr realistisch. Und ich hatte Ihnen ja hier mal aufgezeigt, dass das Indikatordepot, da machen sie halt noch mehr Gewinn. Also da habe ich letzte Jahre halt, sehen die Performances richtig schön Geld mitgemacht, ja. Und da ist halt so der Punkt, der Sentiment-Indikator, der funktioniert richtig gut. Also der ist nicht von mir, der ist von einer Investmentbank. Der signalisiert immer sehr zuverlässig, wenn es am Markt rumpelt. Und dann irgendwann gibt es wieder ein Einstiegssignal. Und wenn man dann halt mit dem Hebel 4 dabei ist, also vierfache Performance erzielt wie ein normaler Index, dann macht man halt mehr Gewinn, ja. Und Trendfolge ist halt auch da eine schöne Sache. Sie sehen die Performances. Also von daher sehr realistisch, dass man 13% mindestens macht, wenn man es richtig macht. Also die meisten, ich sag's mal so, die meisten Menschen, Privatanleger, machen es einfach falsch. Irgendwie. Also genau. Das ist leider meine Erfahrung, ja.
Und man kann sie auch noch hebeln. Das war auch eine der Fragen mit Optionsscheinen zum Beispiel und so weiter. Das hast du ja gerade
Genau,
behandelt.
beziehungsweise ich verwende Faktorzertifikate, nicht Optionsscheine. Bei Optionsscheinen hat man immer den riesigen Nachteil, dass ja, dass je länger ein Optionsschein läuft, also wenn, nee, also ich sag's anders. Also wenn, ich mache ein Beispiel, wenn eine Aktie nicht zulegt und man hat einen Optionsschein auf eine Aktie, dann geht der Optionsschein runter bis zu dem Worst Case, dass es irgendwann vielleicht sogar 0% ist, ja. Also deswegen, das ist der ganz große Nachteil bei Optionsscheinen, dass die stark verlieren, wenn eine Aktie nicht zugewinnt. Also deswegen lasse ich da von Optionsscheinen echt die Finger.
Okay, haben wir verstanden. Sehr gut. Dann vielleicht in die Einzelwerte ein bisschen tiefer reinbohren jetzt. Wir sind schon gespannt.
Also ich habe, und das hatte ich mir vorgenommen für die nächsten Male, dass ich ein bisschen weniger auf das Allgemeine gehe. Also machen diese Reihe ja schon öfters und ein, zwei Sätze zu einigen Aktien auch in Zukunft hier mal sagen möchte. Ich werde es jetzt mal so machen. Ich filter mal nach den Aktien, wo ich ein Buy-Rating vergeben habe. Keine Empfehlung, meine Meinung. Ja, das sind natürlich dann immer Aktien, die günstig sind und derzeit halt aber nur Aktien, die nicht zyklisch sind. Beziehungsweise zum Teil gibt es da zwischen nicht zyklisch und zyklisch ja fließende Übergänge. Ja, also deswegen, manche Aktien haben auch ein bisschen, sind auch ein bisschen, also sind in erster Linie nicht zyklisch, können aber trotzdem auch mal unter einem Konjunktureinbruch leiden. Wenn man sowas nehme wie ein Aromen- oder Duftstoffhersteller, ja, die liefern an Lebensmittelhersteller und beispielsweise auch Parfümeriehersteller, also Parfümhersteller Duftstoffe, ja. Und in der Konjunkturkrise kann es sein, dass Leute weniger Parfüm einkaufen, weil sie da vielleicht sparen, ja, aber bei Lebensmitteln halt nicht. So, deswegen ist es da immer auch so ein bisschen fließender Übergang, beziehungsweise wie verhält sich der Verbraucher in einer Krise? In einer kann es sein, dass er trotzdem immer noch Parfüms wie sonst immer kauft, in einer anderen vielleicht nicht, ja. Also das ist nochmal so als Beispiel. Deswegen alle, bei allen zyklischen Aktien, auch wenn sie nach der Berechnung, vielleicht blende ich es nochmal kurz ein, alles, auch wenn sie nach der Berechnung vom Discounted Cashflow-Verfahren, beispielsweise eher liquide, hier 14% unterbewertet, gebe ich derzeit kein Buy oder ein Risk Buy, also weil es aufgrund der Marktlage, wie ich es beschrieben habe, halt einfach zu unsicher ist. Und wenn da die Lage wirtschaftlich eskaliert, kann es dann halt sein, dass so ein Gering vom Unternehmen sehr viel ja, niedriger ausfällt, wie es jetzt von den Analysten prognostiziert ist für die kommenden Jahre. So. Also das mal vorab. Ich filter jetzt mal nach Buy. Also ich habe Buy und Risk Buy. Risk Buy ist halt immer ein bisschen Risiko. Ich sortiere hier mal nach den einzelnen Branchen. Können wir zum Teil Sachen an einem Stück behandeln. Also die möchte ich mal mit Ihnen heute hier durchsprechen, die jetzt eingeblendet sind. So, ich sage es mal so ein paar Takte immer zu jedem Unternehmen beziehungsweise jedem Bereich, warum es halt letztendlich attraktiv ist. Also Waste Management, die wohl berühmteste Mülldeponie-Aktie der Welt, könnte man so sagen, aus den USA. Hier habe ich einen riesigen Burggraben, weil es so ist, dass dem Unternehmen Mülldeponien gehören. Und ja, also die Zulassungen für Mülldeponien sind relativ hoch. Also da läuft es nicht so, dass wenn es in einer Region eine Mülldeponie gibt, dass dann, weil irgendein anderes Unternehmen kommt, dann direkt daneben eine Mülldeponie oder in unmittelbarer Nähe eine aufgemacht wird. Letztendlich bilden die Mülldeponien, die man hat, ja immer die Kapazität letztendlich ab, die man braucht, um Müll zu halt zu entsorgen. So. Und deswegen ist es vom Geschäftsmodell halt eine sehr sichere Sache. Ja. Und man sieht, Waste Management ist jetzt fair bewertet. Deswegen für mich ein absoluter Kauf. Schaut mal auf diesen Fundamental Analysis Score. Sie nur einen Punkt vom Maximumwert entfernt. Ja. Also wer auch so vielleicht denkt, dass das ein langweiliges Investment ist, ich müsste mal, könnten das mal eben rausfischen. Also so bezüglich Performance. Andreas, bei dir sind ein bisschen Hintergrundgeräusche. Vielleicht machst du dein Mikro einmal eben kurz zu. So, nehmen wir uns mal den Chart von Waste Management. So, Sie haben mal hier den Dow Jones eingeblendet in Rot und hier in Blau Waste Management. Tatsächlich jetzt seit dem Jahr 2000 mehr Performance als der Dow Jones. Ja, sehen Sie mal, mit so einem langweiligen Geschäftsmodell können Sie auch sehr gutes Geld letztendlich verdienen. Gucken wir uns noch mal vielleicht 5 Jahre an. Ah, da sogar noch besser. 110% im Gegensatz zum Dow mit 44. Ja. So, dann Givaudan oder nee, Givaudan. Ich bin hatte in der Schule Latein, deswegen muss ich mich noch verbessern nach meiner französischen Aussprache. International Flavors and Fragrances und die Kerry Group. Alles Aromen- und Duftstoffhersteller. Da hat man, wenn man auch noch Symrise dazu nimmt, hat man ein Oligopol am Markt, also was ich am Anfang besprochen habe. Und wenn man sich da alle bedeutenden Unternehmen ins Depot holt, hat man halt eine feine Sache im Depot letztendlich. Was da halt auch ganz gut ist, bezüglich dem Burggraben, ich hatte es ja schon erwähnt, solche ja, Duftstoff- oder Aromenhersteller, die sind Zulieferer für Nahrungsmittelhersteller unter anderem. Und es ist so, dass ein Nahrungsmittelhersteller in der Regel so ein Aroma nicht wechseln wird von einem, was er derzeit bekommt, zu einem anderen Unternehmen, weil der Anteil der Kosten ist da verschwindend gering am Produkt. Und da wechselt man dann nicht, weil man dann auch letztendlich ein Risiko hat oder dass es nicht mehr so schmeckt wie vorher, beziehungsweise müsste man erstmal weiter rumtüfteln. Und deswegen unterm Strich lohnt sich's da für einen Hersteller wie, was weiß ich, Nestlé oder so nicht, wenn sie irgendein Nahrungsmittel hat, das von Zulieferer X der Duftstoff oder das Aroma zugeliefert wird, lohnt sich's da nicht dann zu wechseln. Ja. Deswegen schöne Investmentmöglichkeiten. Service Corporation, so lustig oder traurig es klingt, Friedhöfe und Bestattungshallen, ja, auch letztendlich eine sichere Sache, weil, also ich sag's auch mal so, welches Unternehmen oder Start-up macht jetzt in Friedhöfe oder Bestattungshallen? Eigentlich kaum jemand, ja. Und wenn es da in der Region Bestattungshallen gibt und Friedhöfe, wird es in der Regel, also es ist eine US-Aktie, nicht unbedingt neue geben, weil einfach der Bedarf gedeckt ist. Und so hat man halt auch wieder ein regionales Monopol zusammen mit den anderen, die es da noch ergibt. Und auch hier sehen wir es mal am Score, auch eine attraktive Punktzahl von 7. Ja. Jetzt mal als nächstes die ganzen Healthcare-Unternehmen Coloplast, Fresenius, Sartorius, Thermo Fisher. Ja, alles nicht zyklische Unternehmen, da man natürlich eine gesundheitliche Versorgung auch in schlechten Konjunkturzeiten braucht. Und da kann man dann halt ja ganz gut zugreifen. Sartorius, wenn man auch mal hier nicht nur aufs Discounted Cashflow-Verfahren schaut, sondern mal guckt, wie ist das aktuelle KGV verglichen mit dem historischen Durchschnitt. Also die hat schon ja ordentlich runtergehauen. Also da sind eigentlich schon wirklich schöne Kaufkurse und es ist ein exzellentes Unternehmen. Sieht man übrigens im Score auch. Eine Punktzahl von 10 ist halt schon richtig, richtig gut, ja. Also wenn Sie auch so hier überall nur grün sehen bei dem Fundamental Analysis Score, das hat nicht jedes Unternehmen. Also ich habe halt nur, was heißt nur, also ich habe halt sehr viele gute Unternehmen hier halt hier in der Value-Datenbank drin. Aber wenn Sie jetzt mal vom breiten Markt, wenn Sie da solche Analysen machen würden, da würden Sie nicht so viel grün hier sehen jetzt bei vielen Aktien. Ja, dann Konsumgüter, Reckitt Benckiser oder Benckiser. Ja, Konsumgüter, Pflegebedarf für einen selber, Cremes, Hygieneartikel, Pipapo braucht man auch in einer Konjunkturkrise. Deswegen kann man hier dann ganz gut was kaufen an Aktien. Jetzt eine Reihe von Medizintechnik. Herstellern, Eckhard Ziegler, Edward Life Sciences, Intuitive Surgical, Medtronic, unsere deutsche Siemens Healthineers und dann auch noch Stryker. Hier sehen Sie es auch mal an den Bewertungen. Ja, fast überall eine 10, bei zwei eine 7. Also 10 bedeutet auch Performance, ja, maximal. Also 5 Jahre und 10 Jahre, beides mal den MSCI World geschlagen. Und ja, auch hier Thema Medizinversorgung braucht man auch in der Krise. Und deswegen hier eine Möglichkeit, das zu kaufen. Ja, Nahrung wird auch immer gebraucht. Was man natürlich, oder jetzt, man liest so die eine oder andere Schlagzeile, dass an Nahrungsmitteln auch gespart werden möchte von einzelnen Bürgern, kann man natürlich, also da kommt es immer so drauf an. Also man kann natürlich irgendwelche Genusssachen, was ist die Schokolade, Chips, da kann man natürlich drauf verzichten, aber auf die breite Basis natürlich nicht letztendlich, ja. Deswegen habe ich auch in dieser Auswahl hier jetzt derzeit nicht die Lachsunternehmen aufgeführt, also Fish-Farming-Unternehmen, weil man da halt sieht, dass der Verbraucher jetzt im Zuge der Konjunkturkrise so auf Lachs verzichtet, weil es halt sehr teuer ist. Irgendwie, ja. Aber so die breit aufgestellten Nahrungsmittelhersteller, denke ich, dass es schon eine gute Sache ist. Nestlé ist, glaube ich, so. Ja, als Aktie so der Klassiker im Bereich Nahrung. Tyson Foods ist hier auch noch mit aufgeführt, da derzeit günstig. So, dann kommen wir mal zum Bereich Pharma. Regeneron Pharmaceuticals und Sanofi sind derzeit die beiden, die noch ja, günstig sind. Es gibt einige andere, die leider jetzt mittlerweile schon zu teuer sind. Dann Ecolab, eine Aktie im Bereich Reinigungs- und Hygienesysteme. Und zu guter Letzt auch noch eine Aktie mit ja, einem starken Burggraben, York Water, Wasserversorgung. Das ist so, dass die ja, wie sagt man denn? Also mir fehlt gerade der Begriff, also wo Wasser durchgeleitet wird auf kommunaler Ebene. Also die ganzen Röhren und so weiter, mir fehlt gerade der Begriff. Das gehört jedenfalls dem Unternehmen und da ist es halt auch wieder, dass man einen großen Burggraben hat. Weil es wird jetzt nicht so sein, dass in einer bestehenden Stadt neben den bestehenden Wassersystem zur Versorgung der Haushalte und Unternehmen ein weiteres gebaut wird. Ja, macht gar keinen Sinn. Ja, braucht man nicht, weil das Bestehende reicht aus. Und deswegen hier auch wieder eine schöne Sache mit dieser Aktie. Ich blende noch mal. Wir haben jetzt noch 5 Minuten. Die würde ich dann noch für Fragen nutzen. Ich blende jetzt hier noch mal einzelne Aktien ein, wo ich auch ein Buy, aber ein Risk Buy ein bisschen vergebe. Ja, das ist zum Teil also Walmart, größte Supermarktkette der Welt. Da ist es natürlich auch so, die Leute müssen auch weiterhin einkaufen. Aber da habe ich jetzt kein reines Buy vergeben, weil es bei Walmart natürlich auch viele andere Produkte angeboten werden. Also das heißt nicht nur Nahrung und Getränke, sondern auch zum Teil Waffen und alles Mögliche. Und da wird natürlich an der einen oder anderen Stelle in der Konjunkturkrise gespart. Also deswegen habe ich hier beispielsweise da ein Risk Buy vergeben. Ja. Andreas, dann würde ich sagen, die letzten 4 Minuten könnten wir noch für Fragen machen, insofern denn welche vorhanden sind. Ansonsten wären wir durch für heute. Die Datenbank hast du schon online gestellt, den Link zum Download?
Natürlich, und zwar
Sehr gut.
19:02 Uhr. Man kann das
Ah, gleich
bei,
zu Anfang.
na, so bin ich, bei GoToWebinar rechts Unterlagen ist die Value-Datenbank hinterlegt. Die kann sich dann jeder selber runterladen. Und ich bin auch die Daten hier durchgegangen. Meta war noch mal eine Frage, die hatten wir, glaube ich, noch nicht, oder? Die Meta-Plattform.
Ja, da ist halt so der Punkt. Also klar, die ist jetzt nach dem jetzigen KGV sehr günstig. Müsste irgendwas unter 20 sein. Ich schaue mal eben nach. Muss hier nochmal alphabetisch sortieren. So, wo haben wir sie denn? Da. Ja, 13,4 sogar schon. Ja, da ist halt der Punkt. Bei was sparen Unternehmen in einer Konjunkturkrise als erstes? So, also eine der ersten Sachen, weil so die Pro ist Werbung, ja, weil da kann man relativ schnell kürzen. Und wovon lebt Meta? Woher kriegen sie seine Einnahmen? Von Werbung. Ja, deswegen auch klar, die ist schon jetzt saugünstig irgendwie, ja. Ich sag mal, wenn das jetzt alles so wirtschaftlich jetzt nicht schlimmer werden sollte, wäre die in Kauf, ja. Aber aus den Gründen, wo ich erläutert habe, also ist es mir, also jetzt für Neukäufe, jetzt wäre es mir jetzt ein bisschen zu heikel irgendwie, mir persönlich, ja.
Ja, sind ja auch noch technisch in einem totalen Abwärtstrend, zumindest beim Nasdaq. 30% in diesem Jahr
Absolut,
verloren.
ja.
Muss man in
Absolut,
Deckung
ja.
gehen. Genau, da war noch eine Frage nach den Datenanbietern für Analystenschätzungen, die du bei der Discounted Cashflow-Methode verwendest und Gewinnschätzungen. Wo bekommst du die Daten her?
Also ich möchte es mal anders beantworten. Die Frage geht ja dahin wahrscheinlich, wo Leser solche Sachen herbekommen können. Da gibt es ganz, also das kriegen sie eigentlich auf jeder Finanzseite in Deutschland. Ja. Also deswegen gehen sie auf irgendeine Finanzseite und da finden sie immer die Gewinnschätzungen zum aktuellen Jahr oder nächsten Jahr. Ja. Deswegen, also ich würde jetzt hier an dieser Stelle nicht irgendwie für den einen oder anderen Werbung machen.
Okay, dann haben wir das auch mit besprochen und dann war noch eine
Oder
Frage nach
vielleicht,
Ford, Automobilhersteller. Sehr geringes KGV.
vielleicht nur als Anmerkung. Also im Ausbildungsprogramm, das ist jetzt natürlich nur ein Mini-Punkt, erzähle ich solche Sachen beispielsweise auch, wo ich dann halt ich konkret die Sachen herziehe. Ford, ja, auch hier total konjunktursensibel. Ja, also Automobilhersteller sind so die ersten, die eine Konjunkturkrise spüren, weil ja, wo kann man am besten sparen, indem man einen Autokauf verschiebt. Ja, das ist immer eine riesige Summe. Und das sieht man in jeder Konjunkturkrise, dass die am meisten leiden. Und jetzt rein nach der Berechnung, wie gesagt, wie ich es mache und wie es auch sonst sehr gut funktioniert, wenn Lage nicht unsicher ist. Ja, also wer die Aktie 33% unterbewertet, ja, also wenn man, ich mache da auch eine relativ kurze Berechnung, also nicht über ganz viele Jahre, sondern gucke mir die Gewinnschätzung für die nächsten Jahre an. Ja. Und ja, also wenn das halt dann so eintreffen sollte für nächstes Jahr, wenn die Gewinne kommen und wenn es nicht zu einer Eskalation weiteren wirtschaftlicher Art kommt, dann wäre sie ein Kauf.
Okay, ich glaube, dann haben wir es durch von den Fragen. Vielen Dank, vielen Dank, vielen Dank. Schönes Wochenende und so weiter wird hier noch berichtet. Damit sage ich auch Danke an dich, Frank, für deine Zeit, vor allem am Freitagabend. Jetzt haben wir uns das Wochenende verdient, denke ich.
Dankeschön und bis zum nächsten Mal.
So machen wir das. Ganz lieben Dank. Ich nehme mich noch mal rein, kurz mit dem Risikodisclaimer, dass ich den auch noch mal am Ende sage, denn all das, was wir hier kundgetan haben, war reine Informationsverarbeitung, keine Anlageberatung, keine Handelsempfehlung. Und in dem Sinne, vielen Dank, dass Sie zugeschaut haben. Wir stellen die Aufzeichnung auf YouTube online, beziehungsweise wenn Sie es jetzt auf YouTube sehen, dann gerne den Kanal abonnieren. Am Montag geht es weiter mit den Marktinterviews hier bei der LS Exchange. Bis dahin alles Gute, Ihr Andreas Bernstein. Ciao, ciao.